Wir hören zum Pfingstmontag auf den zweiten Teil des Pfingstberichtes des Lukas aus der Apostelgeschichte und steigen heute ein in Vers 22 im zweiten Kapitel. Das ist dann der Start der Predigt des Apostel Petrus. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Der Predigttext für diesen Pfingstmontag, den finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 9 und dort sind es die ersten 20 Verse. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hat hier Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Haus Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, durch deinen Heiligen Geist sind wir hier zusammen und dürfen in deiner Gegenwart stehen und danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir danken dir für diese Wirkkraft deines Geistes auch in unserer Mitte. Du hast uns deinen Glauben an dich geschenkt. Du lässt uns auch an diesem Morgen durch diese Kraft des Heiligen Geistes zusammenkommen, dich ehren, dich anbeten, deinen Namen groß machen. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass wir Worte von dir hören dürfen und bitten dich, dass diese Worte sich durch die Wirkung deines Heiligen Geistes mit unserem Leben, unserem inneren geistlichen Menschen verbinden. Du weißt, was wir brauchen, du kennst uns und du siehst uns und du bist absolut in der Lage, auch an diesem Tag das zu tun, dass wir unseren Weg des Glaubens weitergehen dürfen. Segne Rainer Wörth zur Auslegung deiner Worte und gebrauche du ihn auch an diesem Vormittag hier in unserer Mitte. Wir wollen dich herzlich bitten, auch für alle Kinder in diesem Haus, für unsere Kinder der Lahö-Gemeinde, für die Kinder aus der Pfingstfamilienfreizeit, tu wohl, sei wirksam dabei in all den verschiedenen Kindergottesdienstgruppen. Wir vertrauen dir unsere Kinder ganz besonders an, dass du ihr Herr wirst, dass du ihr Führer wirst, dass du sie mit deinem Geist erfüllst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Das ist unser großes Gebet. Ja, wir bitten für unser Land, in dem wir leben dürfen. Ja, wir bitten für die, die Verantwortung tragen. Wir bitten dich, dass du sie befähigst, auch für dieses Land Gutes zu tun. Wir bitten dich auch nicht nur für dieses Land, unser Land. Wir bitten dich ganz besonders für dein auserwähltes, geliebtes Volk Israel. Tu ihn wohl in all den Auseinandersetzungen, Spannungen, in all ihren Herausforderungen, auch in all ihren Begrenzungen. Erweise du dich weiter als der Treue, als der Beständige, als der Helfer. Und segne ganz besonders die, die dich, Herr Jesus, als ihren Messias erkennen durften. Tu ihn wohl, egal wo sie auf dieser Erde deinen Namen erheben. Danke, dass wir dir unsere Geschwister anvertrauen dürfen, die, die in besonders schwierigen Umständen auch an diesem Tag dir gehorchen, dir nachfolgen, dir die Ehre geben. Du bist ihr Herr, du bist ihr Gott. Keiner ist vor dir vergessen, keiner ist von dir verlassen. Sei wirksam, hilfreich, erbarmend unterwegs auf dieser ganzen Erde. Wir sind so froh, dass wir dich anbeten dürfen als den, der regiert, der weiß, was er tut, der die Geschicke lenkt im ganz Großen, auch im ganz Persönlichen und Kleinen. Und wir danken dir, dass wir regiert und bestimmt werden dürfen durch die Kraft deines Geistes. Anbetung und Lob sei dir, unserem Gott. Amen.
Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil unserer neuen Serie Paulus und seine Mitarbeiter. Eigentlich genau genommen ist das ja inhaltlich zu kurz gegriffen, denn zutiefst, wir haben ja heute Pfingsten, geht es um die Geschichte Gottes in der dritten Person der Gottheit des Heiligen Geistes und seiner Mitarbeiter. Denn Apostel Paulus ist ja nicht der Herr, sondern Apostel Paulus ist ja wiederum nur von Gott berufen und beauftragt und damit Mitarbeiter Gottes, und so nennt er sich auch selber in den Korintherbriefen. Also man könnte auch sagen, ein Mitarbeiter und seine Mitarbeiter. Heiliger Geist ist der eigentliche Herr. Gerade in der Apostelgeschichte wird er ja zu Recht als die zentrale Person gesehen, die handelnde Person, der Spiritus Rector, der hinter allem geistlichen Wirken steht. Ja, ich habe mir das Leben und den Dienst des Paulus in zwei Teile eingeteilt und habe mir sehr einfach gemacht, bis Damaskus und nach Damaskus. Damaskus ist das Schlüsselereignis, auf das wir uns heute natürlich auch konzentrieren wollen. Wir sind jetzt etwa ein Jahr nach der Kreuzigung, man weiß es nicht ganz genau, aber es könnte gut das Jahr 32 gewesen sein. Also sind wir jetzt etwa 33 und 34 im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Wir haben die Steinigung des Stephanus und dann die Verfolgungswelle, die über die Gemeinde kommt, die auch zur Zerstreuung mit beigetragen hat, zumindest nach Samaria und dann aber auch schon darüber hinaus nach Antiochia und anderen Orten. Und nun ist Paulus unterwegs, schnaubte mit Drohen und Morden, so sagt es unser Text, gegen die Jünger des Herrn, die Mathetes, die lernbereiten. Manche haben vorgestern hatte ich ein Gespräch und gesagt, aber wir sind doch gar keine Jünger, wir sind doch Söhne, wir sind doch Kinder, wir sind doch Leibesglieder. Das stimmt alles, aber wir sind auch solche, die vom Herrn lernen, stimmt's? Und wenn Paulus die Lehre des Herrn fortsetzt und auch die anderen Apostel des erhöhten Herrn vom Himmel her, wenn jemand lehrt, dann gibt es auch Belehrte und damit Lernende. Ist eigentlich ganz einfach, ja. Man muss nicht unterscheiden, wo es keine Unterscheidung inhaltlich gibt. Also er ist unterwegs, verfolgt die Christen, die des Weges sind. Sein Eifer, und das haben wir letztes Mal beleuchtet, ist eigentlich ein Eifer, so glaubt er, für Gott selber. Und in Damaskus, diesem Schlüsselereignis, das sein ganzes Leben geprägt hat, holt ihn Gott vom hohen Ross der Selbstgerechtigkeit herunter. Und das Erstaunliche ist, er begegnet ihm nicht mit vernichtendem Gericht, sondern mit tiefstem Erbarmen. Und nicht nur das, er stellt ihn an zentraler Stelle in den Dienst. So ist Gott. Schauen wir uns mal diesen Ort der totalen Kapitulation und des Neuanfanges an. Paulus war ja vorbereitet, ich habe schon gesagt, Paulus, Sie dürfen da jetzt immer sagen, ja, Saulus, dann redet er von vor Damaskus und Paulus, dann redet er von nach Damaskus, das stimmt nicht. Das hängt eher mit den Räumen zusammen, in denen er hauptsächlich gewirkt hat. Jüdischer Raum, Saul, wie der erste König Israels, und dann im hellenistisch-römisch geprägten Raum sein römischer Name Paulus. Also nicht, da ist kein Unterschied. Obwohl man natürlich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, immer gern von Saulus-Paulus-Wendung spricht, ist aber von der Schrift so nicht gedeckt. Erst ab Apostelgeschichte 13, erste Missionsreise, wird er fast nur noch als Paulus bezeichnet. Das hängt also mit dem Dienstort zusammen. Nun, Saulus ist vorbereitet natürlich durch das Zeugnis des Stephanus, bei dessen Tötung er ja eingewilligt hat. Das ist also nicht nur ein formal kleiner irgendwie Hinweis und sie legten die Kleider, die ihn gesteinigt haben und das Urteil gesprochen haben, zu den Füßen eines Jünglings ab, namens Saulus, sondern das bringt auch mit zum Ausdruck, er war hundertprozentig einverstanden, diese Gotteslästerer müssen, weil wir für Gott eifern, vom Erdboden verschwinden. Das war seine innere Schau. Es war Gottesdienst für ihn, aber er hat natürlich auch das gewaltige Zeugnis vor dem Sanhedrin mitbekommen, eine geistgewirkte Rede aus dem Stegreif von Stephanus. Er hat natürlich immer wieder das Zeugnis von verfolgten Christen, hauptsächlich jetzt in dem Fall Judenchristen, gehört. Und er hat sich sicherlich gewundert, warum schwören die diesem Messias, diesem falschen Messias, diesem falschen Propheten Jesus nicht ab. Sie müssten nur sagen, Fluch, Bann über Jesum, Anathema. Und die Sache war geritzt und sie konnten wieder die Synagogengemeinschaft aufgenommen werden. Aber viele waren lieber bereit, sogar zu sterben, sich ausschließen zu lassen, den Raub, um es mit Martin Luthers Lied zu sagen, ihrer Güte in Kauf zu nehmen, als Jesus zu verleugnen. Das hat ihn natürlich vorbereitet. Er wusste und kannte den Weg, so wird in der Apostelgeschichte manchmal genannt, den Weg sehr gut. Es ist auch nachher wichtig, als ihm Jesus erscheint vom Himmel her, da war dem Mann in Millisekunden klar, alles, was die gesagt haben, stimmt. Gott hat den Sohn in der Auferstehung bestätigt. Er ist der Herr. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. War alles klar. Diskussion beendet. Er lebt. Paraphrasieren wir mal ganz kurz nochmal dieses Ereignis. Er wurde umleuchtet, plötzlich von einem Licht vom Himmel. Der Kerl hat den Herrn gar nicht gesucht. Der war nicht auf dem Weg zur Bekehrung, hat schon immer überlegt, vielleicht ist doch so. Der wurde bekehrt. Nun sicherlich, es gibt nach der Schrift, wenn wir mal von diesem besonderen Bekehrungserlebnis des Saul von Tarsus weggehen, immer beides. Es gibt die Vorherbestimmung Gottes, die Prädestination, das Wirken Gottes, ohne das gar kein Mensch Jesus erkennen kann und zum Glauben kommen kann. Geht gar nicht. Denn die erste oder eine der Früchte des Geistes ist, jetzt habe ich es falsch gesagt, eine Frucht des Geistes ist Liebe und die entfaltet sich achtfach und eine dieser achtfachen Entfaltungen ist der Glaube. Also braucht es schon Wirkung des Geistes durch das Wort Gottes, um überhaupt glauben zu können. Also Gott muss zuerst wirken, das haben auch die Reformatoren so gelehrt. Aber natürlich muss der Mensch auch ein Ja dazu finden. Neulich hatten wir einen Referenten zu Gast und der hat immer wieder betont, und das ist ja auch nicht falsch, aber mich hat es trotzdem etwas getriggert, ich habe mich dann und dann bekehrt. Das ist nicht unbedingt die Art, wie ich das beschreiben würde, sondern ich sage immer, der Herr hat mich bekehrt und gefunden. Aber ich habe auch ein Herzensja und ich sage auch in Versammlungen gern, Prädestination und freie Entscheidung ist ein theoretisches Problem, aber in der Praxis nicht. Wenn ich jetzt fragen würde, und ich nehme mal an, die meisten von Ihnen sind Kinder Gottes, Söhne Gottes, Lernende, Jünger Gottes, und ich Sie frage, wer kann melden und verkünden, dass er auserwählt ist vor Grundlegung der Welt, aber eigentlich gar kein Christ sein will, aber trotzdem hier ist? Da wird sich keiner melden, weil es geht in realen Vollzug geht es immer ineinander über. Man ist gewollt und man will dann auch irgendwann. Okay, aber er ist jetzt eben, bei ihm ist ganz speziell, er sucht zwar Gott, aber er streitet gegen Gott, auch wenn er das da noch nicht erkennt. Und nun hat er eine Christophanie. Und wenn man die Texte vergleicht, und hat die Textkritik natürlich auch gleich wieder gesagt, ja, da siehst du mal, die sind sich ja gar nicht einig, was haben jetzt die Begleiter gehört, gesehen, nichts gehört, nichts gesehen. Die Synopse oder diese Zusammenschau aller Stellen könnte es darauf hindeuten, Paulus hat klar gesehen und klar gehört und verstanden. Die Begleiter haben gesehen, aber nicht genau den Herrn, sondern nur da ist etwas. Und sie haben gehört, aber nicht die Stimme verstanden. Und so kriegt man alle die Stellen ineinander, so glaube ich. Und jetzt, was bringt diese Herrlichkeitserscheinung, diese Christophanie Saul von Tarsus? Er fiel auf die Erde, vom Pferd steht nichts geschrieben. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Haben wir schon jetzt mehrfach gesagt. Hier haben wir schon das Geheimnis des Leibes, der Identifikation des Herrn mit seinen, die des Weges sind, mit den Gläubigen. Sie sind seine Glieder. Wenn sie mir auf den Fuß treten, dann sage ich auch nicht, du hast meinen Fuß getroffen, aber mich hat es nicht weiter tangiert, sondern du hast mich auf den Fuß getreten. Stimmt's? Bisschen kompliziert, aber wenn Sie drüber nachdenken, werden Sie sagen, vielleicht hat er es nicht richtig gesagt, aber richtig gemeint. Also das ist sehr wichtig, weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, da taucht noch gar nichts auf vom Geheimnis des Leibes. Doch, sehr wohl. Was verfolgst du mich? Und nun wird er sofort in Dienst gestellt. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das geschieht dann auch alles. Und Paulus ist auch gehorsam. Er sieht drei Tage nicht, er isst drei Tage nicht. Da hat Gott so viel Entscheidendes in ihm wirken können. Das wäre mal eine ganze Sache für sich, wenn er uns mal, wenn wir ihn droben sehen, erzählt, was in ihm in diesen drei Tagen vorgegangen ist. Im allerersten Augenblick muss er doch gedacht haben, jetzt werde ich vernichtet. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das nächste ist der Blitz, der ihn vom Himmel trifft oder ein Schlaganfall oder sonst irgendwas. Oder er zerfällt sofort zu Staub. Aber schon in den nächsten Sätzen kriegt er gezeigt, dass Gott mit ihm noch etwas vorhat. Ich will dir zeigen, was du tun sollst. Ich will dir zeigen, wie es weitergeht. Und er wird auch sofort in Dienst gestellt. Da wird nicht lang rumgemacht. Der Hesebesan wird nicht lange rumgemacht. Ja? Also, dass er jetzt so ewig nachgekartet wird, jetzt kommst du erstmal auf die psychotherapeutische Liege, Saul von Tarsus, hier müssen wir mal alles aufarbeiten und so, kann ja nachher auch ein Stück weit geschehen sein, sondern Gott sagt so, warum verfolgst du mich? Aber ich habe mich deiner erbarmt und jetzt stelle ich dich in Dienst. Wow, das ist ein Programm. Innerhalb von Millisekunden hätte ich beinahe gesagt. Und so haben wir, was wir durch die ganze Schrift verfolgen können, Heilsindikativ und Gehorsamsimperativ. Hinter diesen Fremdwörtern versteckt sich eine wichtige Grundtatsache. Gott spricht das Heil zu, Heilswirklichkeit, indikativ, gerettet, vergeben, angenommen, geheiligt. Aber gleichzeitig kommt der Anspruch, kommt ein Auftrag, kommt ein Gehorsamsimperativ. Nun gehe hin. Und da wird er dann von Ananias noch weiter spezifiziert. Also das ist typisch echte Berufung Gottes. Nicht einfach, jetzt komm du zu mir und alles ist gut. So versteht man ja landläufig zum Glauben kommen. Komm zu Jesus und alles ist gut und du bist Sündenvergebung und du hast ewiges Leben und Heil und Rettung und solche Dinge. Stimmt ja alles, aber von der Schrift, ich übertreibe jetzt, ist fast noch wichtiger, dass Berufung Gottes immer mit Indienststellung zu tun hat. Man ist nie nur zum Heil berufen, sondern immer zum Heilsträger und Vermittler durch die Gnade Gottes für andere. Und beim Apostel Paulus wird es auch sofort deutlich, denn er bekommt über Ananias einen apostolischen Sendungsauftrag. Und die Doppelaussage des Herrn an Ananias, die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Der Dienstauftrag erstens lautet so, der Herr sprach zu ihm, also Ananias ist das Werkzeug, auch da könnte man sagen, ja, wieso sagt der Herr das nicht gleich Saul von Tarsus selber? Wenn er ihm schon erscheint, hätte er doch sagen können, so, jetzt machen wir nochmal eine weitere Erscheinung. Er hat noch weitere Jesus-Erscheinungen gehabt. Berichtet von dem zweiten Korintherbrief. Aber in dem Fall, und da merken wir schon wieder die Abhängigkeit der Leibesglieder untereinander, benutzt er einen Judenchristen in Damaskus, der ihm seinen Dienstauftrag vermittelt. Und Ananias muss hingehen und ihm sagen, und er hat natürlich erstmal Muffe, sagt, das ist alles eine Finte, der will nur rauskriegen, wer wirklich glaubt, um dann umso besser und effektiver in Anführungszeichen verfolgen zu können. Er muss da Mut bekommen. Und nun sagt er ihm, der Herr aber sprach zu ihm, also zu Ananias, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Das hätten wir doch nie so formuliert. Nie. Haben Sie schon mal zu jemandem gesagt, ich verkündige den Namen, was weiß ich, von Friedrich Merz, wenn Sie sein Mitarbeiter sind oder sonst irgendwie was. Aber wir haben das schon öfters jetzt festgestellt, in der Bibel sind Namen nicht Schall und Rauch. Und der Shem Yahweh ist der Name Gottes, den ja Jesus geoffenbart hat. Und das ist nicht der Jeshua-Name, sondern das ist das Herz, das Wesen, das Innerste, der Stempel, der Charakter. Er soll das Evangelium der Gnade und der Barmherzigkeit, das er in seiner Person auch darstellt und verkörpert, verkündigen. Er soll meinen Namen verkündigen, so wie ich im Innersten bin. Das ist sein Auftrag. So wie Gott ist. Namensverkündigung hat zu tun mit Verkündigung des Wesens, des innersten Wesens, des Herzen Gottes im Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, so sagt es Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 11 später. Und dann haben wir hier schon, und da habe ich gestern auch mit einem Bruder noch drüber gesprochen, wir haben hier einen Aufgabenschwerpunkt, nachher im Vollzug der Apostelgeschichte, aber keine Exklusivität. Wir haben nachher keine Exklusivität im Sinne, du gehst nur zu den Nationen und die anderen gehen nur in die Beschneidung. Auch, wir gaben uns die Rechte der Gemeinschaft, Galater 2, und ich sage es jetzt, wie ich das auslegungsmäßig verstehe, dass du schwerpunktmäßig und wir schwerpunktmäßig. Aber im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte sieht man ja genau, dass es so gar nicht streng getrennt wurde. Bis Apostelgeschichte 28 und weiter hinaus haben wir ja nicht, weil ja vielleicht nur noch 2 Jahre Spanien und zweite Gefangenschaft fehlen, ging Saul von Tarsus wo immer zuerst hin, wenn er wohin kam, jedenfalls in der Regel, außer in Athen, da hat man ihn gezwungen auf den Areopag, hat man ihn geschleppt, in die Synagoge. Und wer kam meistens zum Glauben? Die Gottesfürchtigen, das sind Leute aus den Nationen, die sich an die Synagoge hielten, ohne selber Juden zu werden. Und deswegen lautet der Auftrag auch hier, zu tragen den Namen vor Nationen, Könige und Söhne Israels. Und das war ihm bis zum Ende seines Lebensweges, soweit er uns in der Apostelgeschichte überliefert ist, auch wichtig. Die letzten 2 Jahre in Rom, wir werden in einer Woche in Rom sein, ich weiß gar nicht, ob wir die Gelegenheit haben. Man meint, das Haus, das Paulus 2 Jahre angemietet hat, verortet zu haben. Und dort hätte er eben seine Lehrschule gehabt und Leute empfangen. Mensch, schade, dass ich da nicht gelebt habe, oder? Vielleicht auch gut, ich wäre hoffentlich auch im Kerker gelandet. Also hoffentlich beziehe ich auf meine Glaubenstreue, die Gott mir dann schenken müsste. Aber ist doch interessant. Kannst du klingeln, sagen, guten Tag, Herr Paulus. Ich wollte auch mal ein bisschen unterrichtet werden. Ich verstehe so viel nicht. Geht es Ihnen auch so? Das wäre mal spannend. Ja, wir haben ja seine Aussagen, das Gott ihm geschenkt hat, im Wort. Aber das ist ja manchmal auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Also, er verkündigt dieses Evangelium vor Groß und Klein, Sklaven, aber auch Königen, Statthaltern, denken Sie an die Präfekten Felix, Festus, Pontius Pilatus, ob er das später noch mitbekommen hat, wissen wir nicht, Prokonsul, die sind eigentlich noch überall in Präfekten, und nach einer prophetischen Aussage bei der Romreise mit dem Schiffsbruch, du musst vor dem Kaiser stehen. Und wissen Sie, wer zu der Zeit Kaiser war, also 62, 64, egal, Nero, 54 bis 68 oder dann der Prätorianerpräfekt auch noch, wahrscheinlich hat er vor beiden gestanden. Also, du sollst mein Evangelium, du sollst die Jesusbotschaft verkündigen. Und ich sagte jemand zu mir, warum sagt der und der immer Jesusbotschaft, Jesusweg, Jesus, ich weiß nicht was alles. Hab das früher auch nicht so gemacht, aber ich mache das heute ganz bewusst, weil das große Unterscheidungskriterium zu allen möglichen Schattierungen und Religionen und auch Irr- und Abwägen ist, wie hältst du es mit Jesus? Wir glauben nicht an Gott an sich, sondern dem Gott und Vater Jesu Christi, der sich in Jesus, in Christus geoffenbart hat. Die Jesusfrage ist die entscheidende Frage und deswegen muss er im Zentrum stehen. Und er ist auch in seiner Person die Verkündigung des innersten Wesens Gottes. Er trägt den Namen Gottes, er repräsentiert den Namen Gottes, er ist selber Gott. Und darum ist das innerste Wesen Gottes auch in seinem Werk, in seinem Leiden, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung verkündigt. Seitdem ist klar, Gott hat nicht auch noch eine dunkle Seite. Das heißt nicht, dass er nicht auch Gericht üben kann. Wird ja klar bezeugt. Aber dieses Gericht ist zutiefst getragen vom Herzen des Erbarmens und der Liebe. Also der Dienstauftrag, dann haben wir noch eine Prophetie für den Leidensweg. Auch da schenkt der Herr ihm sofort reinen Wein ein. Wir hätten gesagt, das ist jetzt aber ungeschickt. Das ist jetzt psychologisch ganz schlecht. Es ist der Kerl gerade so ins Trudeln gekommen, liegt da am Boden, 3 Tage blind. Jetzt macht er so die ersten tapsigen Schritte wieder. Und du sagst ihm gleich, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens leiden will, muss. Das kann man doch nicht machen. Was ist denn das für eine Mitarbeiterführung? Hast du ein Rad ab, das kannst du ihm Step by Step so langsam beibringen. Gibt auch die ein oder andere Schwierigkeit, so ein paar Steinigungen und so etwas und ausgepeitscht werden. Gott schenkt reinen Wein ein. Und ich mag überhaupt nicht inzwischen diese weichgespülte Komm-zu-Jesus-Verkündigung, als müsste Gott sich runterknien, Ich sage immer, wie ich das verstehe, Gott hat einen Anspruch auf jeden Menschen. Er ist der Herr. Der Mensch muss sich vor Gott rechtfertigen, nicht umgekehrt. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und wenn man da an den Apostel Paulus denkt, da hat Gott ihm ein Päckchen aufgelegt. Eigentlich ist es ja auch Evangeliumsverkündigung, vielleicht sogar das Eigentliche. Es gibt da diesen Satz später in der Kirchengeschichte, das Blut der Märtyrer ist sozusagen der Same für das Evangelium. Dann das ist ja ein größtes Zeugnis. Sagen kann man viel, aber wenn man bereit ist, enorme Nachteile, sogar das Leben zu lassen für eine Sache, das ist natürlich eine Authentizität, das ist natürlich Golddeckung für das, was man dann eben auch in Worten gesagt hat. Nun, er wird zum unermüdlichen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Aus dem Gesetzeszeloten wurde ein Zelot, Jesu Christi. Er bezeichnet sich in seinen Briefen selbst als Apostel, Sklave, Kriegsmann, Christo Jesu, als Galeerenunterruderer, wird selten so übersetzt, ist aber von diesem Begriff Hyporetes gemeint. Sie haben doch alle noch Ben-Hur irgendwie mal gesehen. Oder und Galeerenunterruder, das waren die Leute, die untrennbar ihr Schicksal durch eine Strafe mit dem Schiff verbunden gesehen haben, waren angekettet. Und da oben war meistens so ein Mensch wie ich, figurtechnisch, der hat die Trommel geschlagen. Ja. Und dann wissen Sie ja, also die mussten in diesem Rhythmus dann rudern. Bum, 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 bum. Bumm. Und wenn es eine Schlacht gab, dann gab es auch die Rammgeschwindigkeit. Kennen Sie das noch? Die Schiffe reingerammt, um dann zu entern oder das andere Schiff. Bumm, 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 bumm. Da mussten die rudern wie sonst was. Galeerenunterruder, das Lieblingsbezeichnung von John MacArthur. Nicht irgendwelche hohen Titel. Sklave Jesu Christi, da kommt doch schon was zum Ausdruck. Meist wird Knecht übersetzt, aber das Wort heißt eigentlich Sklave. Mitarbeiter, Diener, Galeerenunterruderer, auch Gesandter, wohl wahr. Aber der Schwerpunkt liegt doch, da ist der Herr und ich bin nur Werkzeug. Und Gott könnte auch einen anderen nehmen. Wie viele haben schon gedacht, ohne mich wird nichts laufen. Dann hat Gott gesagt, wollen wir mal sehen. Mit mir endet die Gemeindegeschichte, von wegen. Ich kenne eine Gemeinde, die waren so fixiert auf einen Bruder und nach seinem Heimgang, der war ein gesegnetes Werkzeug. Das müssen Sie mal vorstellen, eine Gemeinde mit mehreren hundert Gliedern fällt am Sonntag morgens nichts Besseres ein, als einen Kassettenrekorder auf die Kanzel zu stellen und die Predigten nachzuhören, die er gehalten hat. Die waren ja bestimmt spitze und gut, das kann ich nicht beurteilen, ich habe ihn selber nie gehört. Aber was ist denn das? Ist es nicht derselbe Geist, der heute auch noch wirkt? Ich habe nichts gegen einen Vortrag, den man sich anhört, aber doch nicht in einer Versammlung. Also ausnahmsweise vielleicht mal, aber das ist doch eine Bindung an Persönlichkeiten. Also, er geht diesen Weg, ich erinnere mich noch, Papst Benedikt hat eben sich auch als Arbeiter im Weinberg des Herrn bezeichnet. Finde ich schön. Ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Nicht, ich bin dort, Professor, promoviert und Papst und Erzbischof und Kardinal, was der alles war, seine Exzellenz. Arbeit im Weinberg des Herrn. Nun, so geht der Weg des Paulus. Wir werden ja dann anhand der Apostelgeschichte und der Missionsreisen auch da entlang gehen und seine Mitarbeiter dann kennenlernen. Wir springen jetzt gleich an das Ende seines Lebens, also Mitte der 60er Jahre, und kommen dann ganz am Ende in den Mamertinischen Kerker. Da werden wir Montag oder so in einer Woche auch sein. Schon allein deswegen, weil es in Rom sehr heiß sein soll. Und dann habe ich mit der Reiseleiterin gesprochen. Und gesagt, wollen Sie da rein sein? Unbedingt. Erstmal der letzte Aufenthaltsort, 9 Monate wahrscheinlich des Apostels Paulus, bevor er in der Via Appia hingerichtet wurde. Und zweitens, da ist schön kühl. Da muss ich ganz besonders viel sagen, wahrscheinlich der Gruppe, um möglichst lange dieser Hitze in Rom zu entgehen. Marmartinischer Kerker, das klingt noch ganz annehmbar, aber eigentlich ein Drecksloch. Die Cloaca Maxima war angeschlossen, nach guter Überlieferung hat er dort Petrus getroffen und sie haben dann beide ihren Märtyrertod erlitten, der eine gekreuzigt, tatsächlich in der neronischen Gärten und diesen Anlagen in der Nähe des Petersdoms und Beerdigungsort könnte durchaus authentisch sein. Und Paulus als römischer Bürger wurde dann eben geköpft. Man hat das in der Kirchengeschichte relativ schnell aufgenommen. Clemens von Rom, da reden wir von einem Mann, 50 bis etwa 99 oder 101, der hat die Apostel noch gekannt, wenn er auch vielleicht ein junger Kerl nur war. 50 geboren. Und was sagt der Gemeindeleiter in Rom? War Petrus, 42 bis 67, ist jetzt Tradition, kann aber sehr gut so sein. Und dann kommt ein Linus und dann kommt Anaklet, manche lassen direkt auch Clemens kommen, und dann kommt schon Clemens. Wenn man sich vorstellt, und die Clemensbriefe aus den 90 bis 100, die sind noch ganz nah dran, die haben die Apostel gekannt, sind aber natürlich nicht Heilige Schrift. Aber Clemens von Rom schreibt dann so um 90 herum: Wegen Eifersucht und Streit hat Paulus den Kampfpreis der Geduld aufgewiesen. Siebenmal Ketten tragend, vertrieben, gesteinigt, Herold im Osten wie im Westen, hat er den edlen Ruhm für seinen Glauben empfangen. Gerechtigkeit hat er die ganze Welt gelehrt und er kam bis an die Grenzen des Westens, also Spanien war das die westliche Grenze des Imperium Romanum, die Grenzen des Westens und hat Zeugnis abgelegt vor den Machthabern. So ist er aus der Welt geschieden. Und etwas später Dionysus, er ergänzt, dass Petrus und Paulus nicht nur in Rom und Korinth die Pflanzung begonnen und uns gleicherweise in Italien gelehrt haben, sondern dass sie auch zu gleicher Zeit den Martertod erlitten haben. Auch Tertullian schreibt um 200, wie glücklich ist jene Kirche von Rom, in der Petrus und Paulus ihre Lehre verkündigt haben, wo Petrus starb wie der Herr, als er meint am Kreuz, und wo Paulus geköpft wurde. Auch das haben wir das Lebensende. Und der Apostel Paulus war ja nicht traurig, erstmal schon nach 9 Monaten, wenn es wirklich so lange war, aus so einem KZ-ähnlichen Loch zu kommen. Das ist ja schon eine Lösung an sich. Aber er schreibt ja schon einige Jahre vorher, ich habe Lust, heimzugehen, abzuscheiden. Er wurde entrückt in den dritten Himmel, bis ins Paradies. Er hat sozusagen gehört, er darf darüber nicht reden. Er hat es in seiner Botschaft natürlich dann doch auch getan, aber nicht mit wörtlichen Zitaten. Aber er sagt, das ist die eigentliche Welt, da will ich wieder hin, in die unmittelbare Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn. Ich freue mich auch aufs Heimgehen. Beim Sterben wird es schwierig. Sterben kann ein schwieriger Prozess sein. Aber ich muss immer an das Wort denken, das Polykarp von Smyrna gesagt hat und auch andere: Der, der mir Kraft gegeben hat, an ihn zu glauben, der wird mir auch Kraft geben, das zu ertragen, was er mir jetzt noch auferlegt. Und Gott gibt die Kraft ja nicht im Vorhinein, sodass du dich immer wie Superman fühlst, sondern dir rutscht das Herz in die Hose, wenn du dir manches vorstellst und denkst, was sein könnte. Aber Gott ist mit uns und Gott ist bei uns. Da habe ich dieser Tage auch jemand aus Israel geschrieben, ganz verzweifelt über den zunehmenden Antisemitismus, traditionsgläubig, aber nicht gläubig in unserem Sinn. Und dann habe ich gesagt, Gott ist mit uns, man muss nicht vorsichtig sein, das hatten auch die Wehrmachtssoldaten an den Koppeln im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja. Also man kann, aber in dem Fall habe ich es ganz bewusst geschrieben, Kopf hoch, wo sind die Feinde Israels in der Geschichte geblieben? Aber am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Kopf hoch, Gott ist mit uns. Das dürfen wir auch wissen. Und der Apostel Paulus war ja nicht traurig, dass er jetzt sterben musste. Übrigens, Martin Luther war traurig, 1546, dass er den Märtyrertod nicht erlitten hat. Er hätte gern dieses Zeugnis gegeben, ist aber dann einfach auf einer Reise gestorben, 1546. Also, jetzt wollen wir in die Schlussgerade einbiegen. Ein stolzer, selbstgerechter Pharisäer, entgegen seiner eigenen Einschätzung fern von Gott, kämpft sogar gegen ihn, erkennt erst als in den Staub geworfener, gedemütigter im Licht der Offenbarung Jesu die Realität. Nur Gnade und Barmherzigkeit kann ihn retten. Ist ja klar, neulich sagte mir ein sehr bekannter Verkündiger, er hat ja Gott verfolgt. Er hat ja Gott verfolgt in der Gemeinde. Er sagt, ja, aber es war kein Rascher, kein Frevler, so ist der Begriff im Alten Testament, der mit erhobener Hand sündigt. Er dachte ja nicht, dass das Gottes Weg ist. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Und Saul von Tarsus stellt auch in der Wegführung, die Gott mit ihm geht, dar, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn dir der Teufel 50 Mal einreden will, bei dir ist aber anders. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren und Gott will mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Es ist nicht wahr. Gott liebt Feinde. Gott erbarmt sich des Schwachen, des Elenden, des Sünders, des Versagers. Er sucht Heim, er rettet, er liebt zerbrochene, gedemütigte Herzen. Er verachtet sie nicht. David, nach seinem tiefen Fall mit Batseba, schreibt, Opfer, die Gott gefallen, Psalm 51, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Ich weiß nicht, ob Sie stolz sind. Stolz kann sich ganz unterschiedlich zeigen, auch in, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also wenn jemand sich für ganz gering, ganz klein achtet und ich bin nichts, ich kann nichts, egal, kann auch verborgener Stolz sein, ist egal, müssen Sie vom Geist Gottes zeigen lassen. Ich glaube, wir sind alle stolz, denn Stolz, biblisch gesehen, ist auf sich statt auf den Herrn zu vertrauen. Das ist aber die Sünde, dass Sie nicht an mich glauben. Damit ist nicht gemeint, dass man jetzt alles so abhaken kann. Ja, ich glaube, dass er gelebt hat. Ich glaube, dass er von Gott gesandt ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Das gehört alles dazu. Aber Glaube ist ein Beziehungsbegriff, ein Vertrauensbegriff. Ich glaube, ich vertraue ihm. Ich baue darauf. Und ich baue nicht auf mich und meine Überlegung und meinen Verstand. Das haben ja Adam und Eva getan. Das war ja die Raffinesse der Schlange. Überleg doch mal, geh doch deine eigenen Wege, löse dich doch von Gott, das ist doch Blödsinn. Und sie haben ihren eigenen Überlegungen, ihren eigenen Gedanken mehr vertraut. Und in dem Sinn, das ist der Urstolz, der Hochmut, sind wir alle davon betroffen. Jede Entscheidung, sagen wir mal wesentliche Entscheidung, die wir ohne Gott treffen, ist eigentlich Ausdruck eines Unglaubens. Da brauche ich den Herrn nicht. Also darum geht's. Und unsere Zeit ist ja geradezu, und Paulus schreibt das auch in einem seiner letzten Briefe oder in dem letzten überlieferten kanonischen Brief, dass wir am Ende der Tage in eine Zeit gehen werden, wo dieser stolze, überhebliche Mensch besondere Blüten treiben wird. Den gibt's ja immer schon so, aber jetzt am Ende reift das so richtig aus. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von Gott halten und wenig von sich. Ach nee, viel von sich. Ich, wir schaffen das, wir können das, wir machen das, schaffen eine neue Welt, wir schaffen ein Paradies, wir schaffen ein Friedensreich. Ich habe das noch immer hingekriegt. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so mies bin wie die anderen auf der Laue. Ich danke dir, dass ich besser durchblicke. Ich danke dir, dass ich mehr weiß. Stolz kann so viele Gesichter haben. Und ich bin immer wieder erstaunt über mich selber. Aber da sagt der Herr, das habe ich schon lange gewusst, wenn ich einen Schrecken kriege. Aber auch über andere, wie sie dann doch, obwohl sie gläubig sind, so noch von sich überzeugt sind. Für mich ist ein Qualitätsausweis des geistlichen Lebens, wie viel ein Mensch von sich hält in den Augen Gottes. Und dann kommen wir auf ein Paradoxon. Wir aus uns können vor Gott nicht bestehen und sind nichts. Und doch sind wir Heilige und Geliebte und wertvoll und Originale und sozusagen göttliche Gedanken und von Gott gewollt und geliebt. Beides stimmt, unheimlich wertvoll. Aber ohne ihn leben wir im Unglauben, in der Sünde. Und das möchte ich jetzt noch 2-3 Minuten ausführen. Es gibt immer Leute, die auf die Uhr gucken und sagen, hoffentlich hält er sich dran. Die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, ist eben, ich brauche keine Gnade, ich brauche keine Barmherzigkeit, ich brauche keinen Gott. Mein Dienst ist so gut, das wird natürlich nie einer sagen, aber ich erzähle Ihnen mal was aus meinem Nähkästchen. Es gibt Dienste, da bin ich, ich bin ja öfters auch auswärts hingefahren und habe gedacht, oh wei, oh wei, was wird das wohl werden? Was wird das wohl werden? Und Gott hat Gnade gegeben. Und ich bin aber auch schon hingefahren und habe gedacht, das ist ein sehr guter Vortrag. Das läuft. Und es wurde gar nichts. Weil wir das so nicht in der Hand haben. Verstehen Sie? Wir sind vollkommen abhängig. Auch schon noch als Gläubige, auch in unserem Dienst. Wehe, wir glauben, wir sitzen auf dem hohen Ross. Wehe, wir glauben, wir haben es in der Hand. Gar nichts haben wir. Und gar nichts sind wir ohne Gott. Und da ist Gott ein Gräuel. Demut. Ich kann ohne ihn nichts. Ich kann nicht nur kein Haar schwarz und weiß machen. Ich kann nicht mal morgens aufstehen. Ist doch ein Wunder, dass so ein Organismus funktioniert, dass ich noch denken kann. Einigermaßen jedenfalls. Ist doch alles ein Wunder. Und das ist ein langer Prozess, bis wir sagen grundsätzlich, ja, ja Herr, ich bin ein Sünder, ja Herr, ich brauche dich, ja, ohne dich kann ich nicht und so. Aber Sie wissen ja, das, was wir vom Glaubensanfang mehr oder weniger sagen, das muss ja Step by Step in die Tiefe des Herzens auch erkannt und Wirklichkeit werden. Und es geht ja immer noch weiter. Ich bin ein Sünder, das hätte ich doch am Anfang noch viel oberflächlicher verstanden, hoffentlich wie jetzt 40 Jahre danach. Aber auch das Heil und die Größe Gottes ist ja viel größer geworden. Es geht ja viel tiefer. Und da ist mir so wichtig geworden, dass ich bereit bin, den Kopf runterzutun. Wissen Sie, ich bin von Natur aus einer, der, vielleicht ist kein großes Geheimnis, gern vorne rausgeht und vorne steht. Und ich bin auch nicht immer sehr zurückhaltend mit dem, was ich denke und meine. Die Zunge ist manchmal schneller wie alles andere. Und Gott hat mit mir schon so einen Brocken. Aber es gibt noch viel schwieriger, man darf mich auch da nicht so wichtig nehmen. Aber eins hat er mir schon immer groß gemacht in den letzten Jahren. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bauer, bleib bei deinem Acker. Bauarbeiter, bleib bei deiner Baustelle. Trachte nicht nach hohen Dingen. Ich möchte das illustrieren. Sie merken, ich bin schon über die 2-3 Minuten. Wer will schon die zweite Geige spielen? Der Komponist Leonard Bernstein wurde gefragt, welches Instrument wird im Sinfonieorchester am wenigsten gern gespielt? Verschmitzt antwortete der Meister, die zweite Geige. Jeder möchte furchtbar gern die erste Geige spielen. Es gibt nur wenige, welche die gleiche Begeisterung und das gleiche Interesse für die zweite Geige aufbringen. Alle streben nur nach der Stellung des ersten Geigers. Und nur wenige verstehen, wie wichtig der zweite Geiger ist. Die besten Orchester der Welt sind die, welche gute zweite Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Und Jürgen Neithardt kommentiert das so, diese Aussage von Leonard Bernstein liegt quer zum Trend unserer Tage. Für viele von uns ist es enorm wichtig, sich selbst zu verwirklichen, sich gegenüber anderen durchzusetzen, Karriere zu machen. Nur die zweite Geige zu spielen, das ist ein No-Go. Begriffe wie Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit und Demut klingen heute so, als stammten sie aus der Mottenkiste früherer Zeiten. Und dann kommt ein Satz, der ist prophetisch und schon Wirklichkeit ein Stück weit geworden. Die zunehmende Ich-Zentriertheit in unserer Gesellschaft, Klammer auf, von mir ergänzt Narzissmus, Klammer zu, macht ein harmonisches Miteinander immer schwieriger. Kopf runter. Aber nicht im Sinne, dass da einer mit dem Vorschlaghammer draufhaut. Freiwillig, es ist der Weg des Herrn. Ich bin doch froh, dass Jesus die erste Geige in meinem Leben spielen will und soll. Bin doch froh. Vorher habe ich noch einen Zivi getroffen oder Bufti oder Lufti oder Grufti, die heißen ja immer anders, LPJler und so. Und er ist über 2 Meter, also ein Ex-Mensch. Ne? Und der muss, da haben wir getestet, Türrahmen, und wann muss er den Kopf einziehen? Ja, es lebt sich für ihn gesünder, vor allem im Stirnbereich, wenn er regelmäßig vorsichtshalber den Kopf einzieht. Und das, meine ich, ist eine geistliche Lektion. Nimm dich nicht so wichtig, stell dich nicht in die Mitte und bescheide dich mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und füll dieses Feld aus. Archippus, sag dem Archippus, füll deinen Dienst aus. Nicht, was du gerne hättest und möchtest und große Gedanken und so. Füll deinen Dienst aus. Sag dem Archippus. Und demütig ist nicht, was Nietzsche sagt, ein getretener Wurm, der sich windet, um nicht wieder getreten zu werden, sondern Demut ist die Anerkennung der Realität. Ohne Jesus geht's nicht. Ohne Geist Gottes geht's nicht. Der fromme Betrieb konnte nach der Kreuzigung Jesu noch im Tempel 40 Jahre weiterlaufen. Der fromme Betrieb, toll, ein Milliardenunternehmen, tolle Gebäude, toll, aber das Eigentliche war weg. Wissen Sie, es gibt Gemeinden, da ist das Eigentliche im Weggehen, aber der Betrieb läuft weiter. Demut heißt Anerkennung der Realität und für einen Dienst könnte das vorbildlich sein, was der erfolgreiche Schuhverkäufer und Christ Heinz-Horst Deichmann zwischen heimgegangen gesagt hat: Wir sollten es so machen wie die Schuhverkäufer, die knien vor ihren Kunden und beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder die Realität zeigst. Und sie ist erschütternd und beschämend, aber auch so befreiend und so herrlich. Denn du verkündest ja nicht nur einfach so, wie wir sind und was wir nicht sind, sondern vor allem, was du bist und was du machst und was du mit uns vorhast. Und so dürfen wir das, was Saul von Tarsus als Wunder erlebt haben, auch erlebt haben oder noch erleben, deine Gnade, deine Barmherzigkeit und bei aller Schwachheit und bei allem Unvermögen auch das in Dienst gestellt werden. Und du bist ja gar nicht abhängig, ob jemand besonders begabt oder sonst etwas ist, sondern du kannst begaben und Gnade geben. Du liebst Geängstigte, Gebrochene, vor dir Gedemütigte, um sie zu erhöhen, denn den Hochmütigen, den widerstehst du, den Demütigen gibst du aber Gnade. Das hat Saul von Tarsus erlebt und das lass uns auch mehr und mehr erleben in den letzten Jahren, die uns noch bleiben auf dieser Erde. Gelobt seist du. Amen.